Das wird Tochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen.
Kau und schluck.
So schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und schluck.
Kau und schluck.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu Kau und Schluck. We are back with some good news. Lieber Dennis, wie geht's dir?
Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Das ist hervorragend. Ne? Wenn ich dich sehe, ist natürlich alles blendend. Die Sonne scheint und wie wir in Mexiko sagen, Buenos Dias.
Buenos Dias, ¿qué tal?
Muy bien, todo bien.
Sprichst du Spanisch?
Ich spreche kein Spanisch, aber ich kann mich so ein bisschen verständigen. Also ich kann mir Dinge im Restaurant bestellen und wenn Spanier oder Leute aus Südamerika reden, dann kann ich mir das schon irgendwie zusammenreimen.
Ich leider auch nicht.
Ja.
Wir waren als Kinder immer in Frankreich im Urlaub, nicht immer, aber fast immer. Deswegen bin ich sehr frankophil aufgewachsen. Spanisch entzieht sich meiner Kenntnis, aber nach so einer Zeit versteht man dann doch schon relativ viel.
Ja.
Aber sprechen ist natürlich Katastrophe.
Ja. Ich habe mal in einer WG gewohnt mit Menschen aus Chile und aus Frankreich, als ich auf Mallorca gelebt habe. Und die haben halt die meiste Zeit auch Französisch oder Spanisch miteinander gesprochen. Und ich als der einzige Allmann, der da saß und wir haben immer Poker gespielt abends, habe dann irgendwann nach, keine Ahnung, 5-6 Monaten auch mal so ein bisschen so verstanden, was die da so reden. Wenn ich da so still neben dran saß und einfach so getan habe, als würde ich irgendwas verstehen. Naja, Englisch hilft dann auch. Ganz gut
aber jubeln auf Spanisch kann ich bestimmt.
Ja. Olé!
Olé! Yay! Hey!
Hooray!
Ja. Jubeln auf Spanisch geht klar.
Ja, du warst ja in Mexiko.
Ja.
Viva la Mexiko, mein Lieber. Da warst du die letzten 10 Tage oder 11. Also
12,
bist jetzt auch schon ein paar Tage wieder zurück. Aber mein lieber Scholli, was war denn da los, Paul? Ey, wer dich auf Instagram verfolgt hat, der hat gedacht, du lebst das Leben.
Ich hab's, also, hab's gelebt.
Ja.
Wir haben es alle gelebt, wir haben es alle gefühlt. Wir haben es alle genossen. Es war eine sehr aufregende Zeit. Soll ich kurz erzählen?
Ja, gerne.
Okay. Ich mache seit 2-3 Jahren für einen Tequila-Brand so ein bisschen Programm, schreibe Rezepte, gebe ein bisschen Input, mache Messeauftritte und so. Und dieser Tequila-Brand Sierra Tequila, keine Werbung, aber eigentlich schon. Ihr kennt den alle, der eigentlich ist der mit dem roten Hut. Ne? Das ist so, da steht Tequila drauf und da haben sich viele Leute mal den jungen Magen verdorben, ich sag's mal so. Der hat noch eine zweite Linie, das ist die Sierra Antiguo-Linie, eine 100% Agaven-Tequila-Linie. Das ist übrigens wichtig für alle Leute, die gerne Tequila trinken. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Wenn da drauf steht 100% Agave, dann ist es 100% aus der blauen Weber-Agave hergestellter Tequila. Nichtsdestotrotz, der normale Sierra, den kann man schon auch trinken. Ne? Nicht falsch verstehen, aber Sierra Antiguo ist das Thema gewesen und wir waren dort auf einer Reise, um die Familie kennenzulernen, um die Herstellung sich uns anzuschauen, um die Abfüllung anzuschauen, um auf den Agavenfeldern mit den Jimador Agaven zu stechen und so weiter und so fort. Deswegen waren wir eingeladen. Mein Geschäftspartner war noch dabei, der Abian, mein Betriebsleiter. Zwei gute Kollegen aus Heidelberg. Liebe Grüße Dennis und Tom. Die betreiben das oder Tom betreibt das Friedrichs in Heidelberg. Hat jetzt, glaube ich, letzte Woche sogar noch einen zweiten Laden aufgemacht. Direkt, als er wieder kam, direkt eine Eröffnung.
Ah ja.
Mal hin die ganze Zeit im Rechner. Wir waren da eingeladen und haben uns gut hofieren lassen, sage ich mal so. Ne? Das war toll. Wir waren in Guadalajara, sind über Mexico City geflogen und waren dann 5-6 Tage in Guadalajara und haben dort eben Jalisco, den Bundesstaat, da wo Tequila mitunter gemacht wird, kennenlernen dürfen. Und ja, es war eine Zeit voller Highlights.
Krass.
Es hat nicht mehr aufgehört.
War die auch auf den Feldern dann stechen? Also du hast ja erzählt, dass ihr da wart, aber habt ihr auch selbst, wie nennt man das Werkzeug, mit dem man die Agaven dann sticht?
Oh, das weiß ich. Das sind verschieden. Das sind ganz, die haben so 8 oder 9 verschiedene Messergrößen und so Spaten.
Ja.
Also sieht aus wie ein Spaten, ist aber flach und spitz. Verschiedenste Werkzeuge. Also bei der Tequila, also bei der Agavenernte.
Ja.
Kommen verschiedene Werkzeuge zum Einsatz, wie die genau heißen, habe ich vergessen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe nicht gestochen, weil ich habe mir irgendwie über den Flug und die Klimaanlage im Hotel mir so was hinten so reingefahren, weißt du, so am zweiten Tag.
Das sind natürlich die Ausreden, die dann die werten Herrschaften aus Deutschland auf den mexikanischen Feldern Ja, leider die Klimaanlage also auf meinem Flug nach Mexiko ist schwierig, Dennis, jetzt.
Du weißt doch, ich bin Fan von Handwerk. Das ist nämlich Tequila. Tequila ist in allererster Linie, es ist ein krasses Handwerk und alles Handarbeit, weil diese riesigen Agavenstauden ja auch irgendwie ein paar Kilo wiegen. Ich habe es nicht gemacht, aber fast alle anderen haben es gemacht. Ich habe fotografiert.
Ja,
ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Das war also auf den Agavenfeldern war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Riesige Anlagen. Also Sierra Tequila besitzt 300 Hektar.
Mhm.
Also klein, das ist
riesig,
gute Weingüter in der Pfalz machen 10, 15. Es gibt natürlich auch große, aber so die etwas kleineren Betriebe, die machen nicht so viel Hektar und die haben 300 Hektar.
Krass.
Und auf diesen Ländereien in der Ebene, dort ist eher ein bisschen lehmiger, im Gebirge ist eher ein bisschen hügeliger und steiniger das Terroir. Ich habe natürlich auch nach Terroir gefragt und gibt es gutes Terroir, gibt es Grand Cru, so wie beim Wein oder so. Interessant gibt es nicht, es gibt aber die Höhe. Die Höhe ist, also je höher die Agaven wachsen, desto steiniger ist der Untergrund und sie wachsen ein bisschen langsamer, aber sie wachsen ein bisschen besser. Also im Geschmack oder so.
Ja,
gibt schon auch Unterschiede wohl. Klar, da wird auch mit dem Refraktometer der Zuckergehalt der Agavenpflanzen dann gemessen bei der Ernte und so. Aber es ist wirklich es beruht auf Erfahrungswerten und sehr, sehr interessant, wie dort gearbeitet wird, auch mit welchem Personaleinsatz dort gearbeitet wird. Also die haben zur Hochzeit 1000 Mitarbeiter. Wahnsinn. Und Rodolfo, der Don Rodolfo. Cooler Typ, der hat mich dann in seinem Pickup-Truck mitgenommen vorne. Ich durfte vorne sitzen neben ihm, das war schon ein bisschen aufregend, weil ich ja so Rücken hatte. Ich war auf starken Schmerzen.
Ich glaub,
es ging gar nichts mehr.
Oh Mann.
Aber der hat einen tollen Einblick gegeben auf den Feldern eben über die Ernte, wie die Setzlinge gezogen werden, wo kommen die her, das ist die Mutterpflanze, dann kommen da so, wachsen da so kleine raus, die ziehen sie nach einer gewissen Zeit raus, nach ein, zwei Jahren, dann werden sie umgepflanzt und dann wachsen sie nochmal so 6, 7 Jahre, bis dann irgendwann der Reifegrad erreicht ist und dann werden die eingesammelt, gestochen nennt man das, ja, gestochen, eingesammelt, in die Fabrik gefahren, dort dann gekocht und fermentiert und der Saft wird abgezogen und so. Also ein eigentlich so ähnlich wie Schnapsbrennen, muss man sagen. Mhm. Ich sage auch immer, Tequila ist so ein bisschen wie Obstbrand. Für mich.
Ja, ja? Du bist ja tief drin. Was mich voll interessieren würde, ich bin ja großer Agaven-Dicksaft-Freund. Wenn man die ansticht, die Pflanze, hast du da mal so. Also ich gehe mal davon aus, dass einfach auch so ein dickflüssiger
Sirup-mäßiger
Saft da rauskommt dann?
Nein.
Nein?
Nein.
Gar nicht.
Kommt gar nichts raus? Die
schmeckt auch nicht süß. Also okay. Man, ich hätte jetzt nämlich gedacht, so, okay, wenn du so anschneidest, dann kommt da so, ja, so Birkensaft-mäßig oder so Ahornsirup oder wie auch immer, dass das so ein bisschen ja, Aloe Vera-mäßig sich schon so anfühlt und auch so eine klare Flüssigkeit ist, die dann schon süß ist.
Nee.
Ist nicht so.
Nee, ist nicht so. Es schmeckt so ein bisschen wie Kohlrabi.
Okay.
Aber nicht so kohlig. Sie schmeckt also sehr fasrig, sehr grobfasrig. Es gibt auch verschiedene Schichten in dieser Pina, also diese große Frucht, die dann so 60, 70 Kilo wiegt. Wenn man die einmal aufschneidet in der Mitte, dann kann man da mit dem Messer so kleine Stücke rausmachen und es schmeckt nicht süß. Es schmeckt, man kann es aber schon erahnen.
Ja.
Das Süße kommt erst, die werden in große Tanks geladen, also geteilt in der Hälfte und dann werden die geschichtet in so riesigen Tanks. Also die liegen horizontal, diese Tanks, und die sind, ich würde sagen, im Durchmesser 4 Meter und 15 Meter lang. Und da werden die geschichtet und dann unter Druck, also werden zugemacht wie so ein Schnellkochtopf, der größte Schnellkochtopf der Welt, sowas in der Art. Da geht richtig Bar drauf, ich weiß nicht wie viel Bar, aber sehr, sehr viel Bar, ich glaube 9 Bar oder so, hat dann dieser Schnellkochtopf, dieser große, da werden die unter Dampf und unter Hitze gekocht. 24 Stunden lang und was dann danach rauskommt, das sieht dann nicht mehr weiß aus, weil die sind innen normalerweise so weiß, sondern dann sieht es braun aus und das kann man dann aufschneiden und in den Mund nehmen und dann schmeckt es nach so einer Art, es schmeckt so melassig, hat aber diese Tequila-DNA, also es schmeckt schon so, es schmeckt immer noch frisch und karamellisiert, Und also man kann es nicht, also man soll es nicht runterschlucken und man kann es so auszurzeln, wie so eine Weißwurst.
Ah, okay.
Und dann schmeckt es so ein bisschen wie Agavendicksaft. Und ich denke mal, dass Agavendicksaft, ich habe nicht gefragt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Agavendicksaft ein eingekochter oder mit Zucker versetzter Saft aus der ersten Pressung ist. Ich glaube, das ist Agavendicksaft. Aber lustiger Fun Fact, wir haben dann dort auch eine Gastschicht gemacht in der Bar. Also wir waren ja 5 Bartender. Wir haben uns auch so warenkorbmäßig im Supermarkt dann 5 Drinks überlegt und haben dann dort Agavendicksaft gesucht im Supermarkt.
Und das gibt es dort einfach nicht.
Gibt's da nicht.
Krass, okay, das wird alles importiert oder exportiert, also
doch, besser gesagt. Es gibt es da schon, na klar, aber es ist nicht so common, jetzt irgendwie im Rewe kriegst du hier Agavendicksaft, haben wir dort im Riesensupermarkt nicht gefunden.
Okay, dann verwenden die das einfach nur für ein Tequila oder für Mezcal oder was auch immer, ne?
Ja, also ich, zum Kochen, glaube ich, ist mir nicht untergekommen.
Da hast du ganz, ganz viele andere Lebensmittel gesehen, aber ich gehe mal kurz hier in die...
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Weil da habe ich nämlich schon direkt so eine länderbezogene Fragerunde für dich. Und zwar fangen wir an mit Kaktus oder Aloe Vera?
Nopales.
Okay.
Kaktus.
Tacos oder Nachos?
Tacos.
Guacamole oder Salsa?
Oh. Ich sag jetzt mal Salsa.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Okay. Obwohl ich unglaubliche Guacamole gegessen habe.
Das kann ich mir nämlich vorstellen. Ne? Das sind ja auch schon allein die Limetten, Boah. Ist ja da einfach schon next level. Und die, hast du eine Avocado vom Baum gepflückt?
Nein.
Vom Avocado-Baum.
Vom 65 Meter großen Avocado-Baum. Nee, also Avocado, ja, alles. Also alle Früchte, alles Gemüse, was wir dort gegessen haben, schmeckt natürlich irgendwie, natürlich auch, weil es Urlaub ist oder Arbeitsurlaub, let's call it this way. Schmeckt einfach anders. Also ja. Die Mango schmeckt, ist brutal. Einfach der Avocado brutal.
Mango mit Chili, ne? Nina Chuba hatte ja irgendwie letztes oder vorletztes Jahr irgendwie diesen Song und wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube in der 2. oder 3. Folge vom letzten Jahr, hattest du ja mal das Tajin mitgebracht.
Tajin, ja.
Tajin. Mhm. Und das ist ja so ein mexikanisches Ding, dass man das Obst oder die Früchte dort mit Chili und Salz und Limetten Abrieb oder so ist.
Ich verrate dir ein Geheimnis.
Naja, jetzt kommt es nämlich. Du verrätst nicht nur mir ein Geheimnis, ja, sondern der ganzen Welt.
Wir hatten ganz oft so mittags zum Lunch irgendwie, so war oft auch draußen oder halt in einer kleinen Hütte oder so. Es gab ganz oft Gemüse und Obst mit Tajin auf einem Teller.
Ja.
Also, das war so, also ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es gab sowieso ganz viele Sachen, von denen, die ich noch nie gehört habe, an Gemüse und Obst. Aber es gab sowas, was so ähnlich ist wie Kohlrabi. Also es gab Kohlrabi, es gab Gurke und es gab Ananas. Ananas auch mega. Einfach nur in Stücke oder so Stäbe geschnitten und dann Tajin drauf. Junge. Das ist mein Snack jetzt.
Würdest du das auch für uns empfehlen?
Ich esse das fast jeden Tag
seitdem. Ja, krass. Ich habe mir nämlich vor 2 Wochen im Asiamarkt auch so ein kleines Päckchen Tajin mitgenommen. Oder wie sagst du? Tajin oder Tajin?
Tajin. Ich sage Tajin, aber ich weiß nicht, vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Hast du das mit einem Schlüsselanhänger dran? Gibt es nämlich als Schlüsselanhänger?
Nee, ich habe
so eine ohne kleine Schlüsselanhänger. Gibt so eine kleine mit Schlüsselanhänger.
Okay.
Habe ich eins, so lustig.
Ach süß, ey. Ja. Das ist sowas, das ist richtig geil. Das habe ich durch dich erst kennengelernt. Ich kannte das vorher so auch noch nicht, aber das ist echt super gut. Also kauft euch das mal im Supermarkt, unbezahlte Werbung, aber so kleine Profi-Tipps hier von uns an euch. Das ist ein Ding, das könnt ihr mal machen, jetzt wo die Sonne auch wieder rauskommt. Ich meine, wir sind jetzt Mitte Februar, bald ist Hochsommer. Da kann man sich auch mal so.
Ja.
Oder auf die Gurke, wie du schon gesagt
hast. Ja, und diese Gurken-Tachin-Nummer, es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht letztes Jahr ohne diese Reise ganz schon genau, längst gemacht.
Ganz
ne?
Genau.
Also wir haben nämlich, und das ist mir im Nachhinein eingefallen, wir waren ja letztes Jahr auf der BCB, Barkonvent Berlin. Ich habe dort gearbeitet für Sierra Tequila und Grace, also die Chefin, die Sous-Chefin, die Tochter von Rodolfo, die war die ganze Zeit auch bei mir im Stand, weil die hat Termine gehabt und so. Und ich habe so einen Slush gemacht mit Gurkenpüree. Holunderblüte war noch drin, Tequila, ein bisschen Chili, also ein Chili-Likör. Und das habe ich dann in den Slush gefüllt, whatever, und habe dann an den Rand dieses Tajin gemacht. Und dann sagte sie so, oh, ey, Gurken, Tajin, we love it. Ja. Wir lieben das. Und ich so, ja, okay. Hab das wieder abgelegt in meinem Kopf. Dann zwei Stunden später kamen die Leute von Tahin anstand. Ey, Cucumber Tahin, that's the best. Ich so, ja, okay, wenn ihr das sagt, wird's wohl stimmen. So. Und jetzt macht das auch Sinn, weil die essen das halt in Mexiko. Gurke und Tahin.
Ja.
Und das habe ich, also manchmal habe ich ganz gute Ideen. Ich sag's mal so. Ich habe es schon letztes Jahr euch gesagt, Leute, Gurke, Tahin ist der Shit, aber generell Tahin und also für zu Hause, für den Sommer ist der beste Salat. So, weißt du, wenn du keine Zeit hast zu kochen und abends schnell so ein Picknick machen willst, schneid dir Obst und Gemüse. Gurke habe ich gestern probiert mit Birne, war auch sehr gut mit Tahin.
Mhm.
Aber natürlich Mango, Ananas, Papaya und so.
Das
ist mega.
Weißt du, wer das auch verwendet hat? Habe ich jetzt die Tage auch gesehen bei Instagram. Und zwar der Paul Del Res. Und Paul Del Res ist ein guter Kumpel vom Laurent de
Dagenet.
Und das sind zwei, für die, die es jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, das sind somit die populärsten Food-Influencer aktuell weltweit, würde ich sagen.
So, ja?
Also ich glaube, die sind schon ganz gut dabei. Also ich glaube, die haben beide, also knapp also eine
Laurent
Million oder so.
Nee, Laurent zwei Millionen.
Okay, und Paul hat 800.000 oder so. Also die sind schon richtig huge und die waren zur selben Zeit wie du in Mexiko. Ach, und mit wem hast du an der Bar einen Drink gesippt?
Mit Laurent, ja.
Ja, so sieht es nämlich aus. Und das ist da ist die Verbindung. Weil die auch gerade in Mexiko sind, hat es auch dein Namensvetter Paul,
ja,
benutzt für ein Crudo oder so. Die machen beide sehr, sehr gute Sachen.
Ja, die machen wirklich gute Sachen. Ich fand das auch lustig, weil wir haben natürlich die ganze Zeit Tacos gefressen. Also mit gefressen meine ich wirklich gefressen. So, das geht in so Taco-Schubse auch ruckzuck. Bestellst du einen, 30 Sekunden später hast du drei auf dem Teller. Kostet dann irgendwie 40 Pesos, 35 Pesos, also 2 Euro oder so, roundabout. Und dann wurde mir in meine Instagram-Timeline ein Videobeitrag von Laurent reingespült, wie er ein Essen macht. Ich glaube, irgendwie so ein Ceviche-Ding oder so. Rotbarsch Ceviche mit Passionsfrucht und hat dazu Passionsfrucht-Margaritas im Pitcher gemacht. Und dann sage ich noch zum Dave, also zu meinen beiden Boys, die dabei waren, so, ey, guck mal, was der macht. Ey, voll geil. Hätte ich jetzt auch voll Bock drauf. Einen Tag später sitze ich im Handshake, also Handshake ist eine sehr bekannte Bar in Mexico City. Wir haben auch zwei Bars besucht, über den schlechten Besuch berichte ich nicht, ich berichte nur über den guten. Das war die Nummer 2 der Welt, das ist das Handshake. Und das war sowieso ein mega Abend und dann sitzt halt der Typ da. Das war schon irgendwie ein bisschen surreal.
Voll.
Und das war, ich sag ja, es hat immer aufgehört. So. Und super nett, seine Begleitung, ich glaube, sie macht den ganzen Videocontent, war auch dabei. Super, irgendwie überhaupt nicht genervt oder so. Ich habe mich auch sehr zurückhaltend vorgestellt und so, ey, love your stuff und so. So, ey, where you from und so, what's your name? Und dann haben wir uns halt einmal geschnackt so. War cool.
Ja.
Und netter Kerl.
Best of both worlds.
So, ja. Genau, und Früchte und auf sowieso Früchte, genau, da waren wir stehen geblieben. Und ja, also es passt halt wahnsinnig gut zusammen. Also egal, was du isst, egal, was du dazu trinkst, es passt irgendwie. Das habe ich als wirklich kulinarisches Learning mitgenommen. Neben natürlich all den leckeren Sachen, die wir gegessen haben, neben der Guacamole mit Ameisen und den Nüssen mit Heuschrecken und so.
Ach, guck, darüber hast du noch gar nichts erzählt.
Ja, ja, das gab's da, das gibt's da.
Aber
ja,
hast Chipolines. Du auch gegessen? Oder?
Ja, hab ich gegessen. Ja, krass, lieb ich ja, okay. So Insekten. Also,
ja, ja. Also die Ameise ist ja für die Säure in dem Fall, ne?
Genau, aber die sind ja auch alle angemacht so ein bisschen. Und eigentlich ist es so wie das Tahin-Zeug. Das ist auch leicht scharf angemacht gewesen. Ja. Und dann streuen die das halt oder kannst du das so mit so einem Löffelchen, wie so halt, keine Ahnung, wie so Kaviar oder so, ne? So einfach auf so einem Brot schmieren.
Yeah. Some ants, man.
Some ants. Es passt alles unglaublich gut zusammen. Das ist was mich sehr begeistert hat. Also egal, wo wir waren, egal, was wir getrunken haben, egal, und das Wasser auch total salzig irgendwie so, hat mich ein bisschen an Vichy Catalan erinnert, was es ja in Barcelona oft gibt. Das ist auch so krass salziges, ja, Wasser.
Ja, magst du das?
Ich liebe das.
Ich mag das gar nicht.
Magst du nicht?
Null.
Okay, dann wäre Topo Chico nichts für dich.
Ja, ich mag dieses Salz nicht da drin. Das, also wir haben es auch in Kopenhagen mit der Butterbande dann mal uns bestellt und so. Das fühlt sich einfach falsch an, salziges Wasser zu trinken.
Ja, ich sage mal so, es kommt halt darauf an, wo du es trinkst. Und wenn du das halt so, wenn du halt so, also Topo Chico ist ja leider Coca-Cola. Ich sage leider Coca-Cola, weil wir keinen Coca-Cola verkaufen. Kriegst du auch nicht in Deutschland Topo Chico. Aber ich habe schon geguckt. Klar. Wieder selbes Beispiel, in der Schweiz gibt es Topo Chico und genauso wie Miller High Life.
Ja.
Anyway, was ich sagen wollte ist, das passt, sogar das Wasser passt halt perfekt zu diesen Aromen und diesen Aromen, die dort so typisch irgendwie sind für das, was Mexiko kulinarisch ausmacht. Egal, ob es jetzt, ich meine, alle saufen Cola, also bis zum Abwinken, ist wirklich Wahnsinn, wie viel Cola dort getrunken wird. Wir haben dann natürlich gegoogelt, wer trinkt am meisten Cola auf der Welt und so. Die Mexikaner sind ganz vorne mit dabei. Ne? Auf jeden Fall das Wort, ja. Cholesterin und wie heißt es, Insulina und so, das ist auf jeden Fall ein paar Mal gefallen. So.
Okay. Fall, ja.
Bei unseren Freunden, unseren mexikanischen Freunden. Nee, da waren wir eben in Guadalajara, um das zu Ende zu bringen und waren dort halt guided die ganze Zeit, was auch für mein Sicherheitsgefühl, ich bin schon ein bisschen ängstlicher Mensch, was so, also auch Südafrika war, also ein paar Mal habe ich so gedacht, so, oh, ich glaube, wir fahren jetzt irgendwo anders hin. Du, da war das Kind dabei, nochmal anderer Schnacke, aber dort, Jalisco ist schon auch bekannt für Gewalt und auch natürlich Entführung und Touristen und so. Du siehst auch in jeder Stadt überall so vermissten Plakate und so, ist schon krass. Ja.
Traurig, ja.
Aber wir wurden dort eben natürlich gut geführt und waren super safe, hatten Fahrer den ganzen Tag und war halt wahnsinnig viel Programm von morgens bis abends, Dinner und danach noch irgendwie noch ein paar, wir haben ein paar Interviews gedreht auch, weil es ein Projekt, was ansteht da mit denen, also ein Filmteam war auch dabei und Fototeam, die Bilder, die hat noch keiner gesehen, die werden auch legendär, die beiden aus Heidelberg, die begrüße. Was ich gesehen habe, ist jetzt super. Könnt ihr euch auf jeden Fall alle drauf freuen, auf diesen Vlog, der da kommt. Nee, und dann sind wir dann war dieser Sierra-Trip vorbei und dann haben wir gesagt, ey komm, jetzt sind wir schon mal da. Wir drei auch, haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr zu dritt sowas gemacht. Mhm. Also sowas natürlich eh noch nie, aber. Und dann haben wir gesagt, ey, wir machen noch 5 Tage Mexico City, weil Dave auch 2 alte Freunde von früher, der war vor 17 Jahren mal da. Ein halbes Jahr und Arturo und Leo, die haben uns dann dort vom Flughafen abgeholt. Der Arturo ist irgendwie an der Uni, lehrt halt und der Leo hat ein Geschäft für mexikanische Merchandise, auch ganz geil. So die ganzen Klassiker.
Tourismus
halt.
Oder was?
Nee, für Mexikaner. Also jetzt gar nicht so, ja. Gar kein so Souvenirshop. Mhm. Der Shop ist auch kein Shop, ist eher so eine Fabrikmäßig irgendwie. Und der die haben uns da auch wirklich toll ausgeführt und wir waren in so einem großen Tower, haben halt gesehen, wie in Mexico City die Sonne untergeht, dieses Licht und diese unglaubliche Größe dieser Stadt erschlägt einen. Das ist Wahnsinn. Ja. Ist ja in so einem Kessel drin, also surrounded by mountains. Und natürlich noch ein Vulkan, der auch noch
aktiv ist.
Ja, aktiv.
Ah, ja,
also der spuckt nicht, aber der raucht. Mhm. Deswegen ist da morgens auch immer so ein richtiger Dunst. Natürlich Smog, auch wegen Autos und so. Da läuft auch keiner, ne? Von alle Autos.
Living on the edge.
Aber es ist wahnsinnig, diese Stadt ist wahnsinnig groß. Einzugsgebiet 23 Millionen. Also das ist schon echt ein Moloch. Und da haben wir uns da mit den beiden Jungs da irgendwie, sind da durch die City und haben halt den besten Taco El Pastor gesucht und die beste Michelada und so, halt alles so Desire-Dinger, weißt du, alles so Sehnsuchtsdinger, ja. Die ich seit Jahren so vor mir hertrage und es nie geschafft habe, nach Mexiko zu fliegen und ich will das schon immer. Ich meine, ich habe hier eine Agave tätowiert, ne? Das hat schon auch einen Grund, ja. Ich liebe natürlich auch Tequila. Tolle Experience, wir waren Ballonfliegen, wir waren in der 49 der Welt essen, in der Rosetta, im Rosetta und wir waren in der Nummer 2 der Welt trinken und haben einfach einen Haufen gute Coronitas gehabt, also kleine Coronas,
mhm.
210 Milliliter, ist dort ein Riesending, voll lecker und einen Haufen guten Tequila und Mezcal getrunken und natürlich gegessen, was ging. Alles, was reinging, haben wir reingestopft.
Schön, das ist doch wahnsinnig aufregend gewesen bestimmt. Während du in Mexiko warst und mir das mit dem Laurent geschrieben hattest, war ich morgens um 7 Uhr, war es da bei uns allerdings. Und bei dir war es halt 7 Stunden später oder so.
Früher
sogar. 7 Stunden früher, also ja. Bei dir war es in der Nacht, bei uns morgens. Ja, da stand ich auf der Intergastra zu dem Zeitpunkt, ne? Und habe unseren guten Freund Chrissy begleitet, der für dich schon der Restaurateurs dort kochen durfte, zusammen mit drei anderen InfluencerInnen und vier Sterneköchen, haben die da in vier Teams gekocht und es war auch ziemlich cool, da mal hinter den Kulissen da diese kompetitive Situation zu beobachten, weil die alle nicht wussten, was sie machen. Die haben quasi dort ihre Gänge zugelost bekommen morgens und sind dann nochmal los in verschiedene Städte und an verschiedene Orte und haben sich ihre Zutaten dann selbst gepflückt und mussten dann abends noch einen Warenkorb zusammenschreiben und am nächsten Tag dort kochen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen konfus, wie ich das erklärt habe, ne?
Nee, ich habe das verstanden.
Okay, weil du auch weißt, um was es ging. Aber wir waren insgesamt zwei Tage auf der Intergastra und in einem Tag haben sie halt sich die Sachen zusammengesucht, am anderen Tag mussten sie kochen. Das Ganze wurde gehostet von Alexander Herrmann. Und war wie gesagt auf der Intergastra, da war halt super viel los und wir waren dann noch in der Wilhelma im Zoo. Das war super interessant, weil Chris sein Thema war Dessert und dann waren wir bei Kevin Kugel in Stuttgart bei einem Chocolatier. Dort haben sie sich die frischen Kakaobohnen und so noch mitnehmen dürfen und in der Wilhelma sind wir dann quasi in die Backrooms gekommen mit dem Zoodirektor, der uns dann so ein paar Dinge gezeigt hat, die jetzt so normale Zoobesucher nicht mitbekommen. Und zwar ein Zitrusgarten, den die dort haben, mit den ältesten Zitrusfrüchten, die man halt so noch bekommen kann. Und die sagen, die haben davon so viel, dass sie die an die Tiere verfüttern, weil das keiner abnimmt, ne? Die haben dort halt einen Zoo und sind ja keine Lebensmittelhändler oder so. Und die machen das, glaube ich, einfach nur aus Spaß und für die Botanik und halt natürlich, weil es halt einfach so ein kulturelles Ding ist, das weiterzuführen. Aber das war super interessant, weil wir dann irgendwie alles vom Baum pflücken konnten und es probieren konnten. Und dann haben sie dann im Endeffekt so ein Dessert aus Schokolade, Pfefferblatt und Zitrusfrüchten gemacht und das war ziemlich gut. Also gewonnen hat im Endeffekt niemand, weil es dann doch kein Wettbewerb war, wo die bewertet worden sind, nach welches Gericht war am besten. Also das war schon ziemlich cool. Die haben alle super Dinge gekocht. War anstrengend, aber schön.
Für wen haben die gekocht dann? Oder wie viele Teller?
Das waren 21 Teller, weil geladen waren auch InfluencerInnen. Mehr oder weniger. Also ja, Leute aus der Gastro oder Leute, die halt so Content über Food und Drinks machen. Mhm. Waren dann also 21 dann Leute an der großen Tafel, genau, es war eine Jury, die waren alle zusammengesessen. Jedes Team hat dann nochmal seinen Gang erklärt und hat erzählt, was sie da sich im Endeffekt zusammensuchen mussten. Und ich meine, die Leute kannten sich ja auch vorher nicht. Das war ja auch alles so ein bisschen wild zusammengewürfelt und das war halt im Auftrag von Schöne Restaurateurs. Das sind ja so eine Vereinigung von jungen Sterneköchen oder Gastronomen.
Ist das JRE?
JRE,
ah, genau. Das kenne ich von den Kochjacken, ne?
Ja, ganz genau. Ah, ja, okay. Genau. Und da war dann der Tobias Betzo in charge, das ist der Küchenchef von Alexander Herrmann, also Zwei-Sterne-Koch, der hat sich da ultra krass um uns gekümmert, weil wir sind da halt morgens angekommen, beziehungsweise alle anderen waren Samstagabends schon da, ich bin Samstagnachts erst angereist, weil ich vorher keine Zeit hatte und ich habe die dann erst Sonntagmorgens kennengelernt. Da war dann so Weißwurst-Frühstück mit Champagner, Patrick von Vulcano war da, der Original Beans gemacht hat, der hat so eine ganz, ganz gute Sache ins Leben gerufen, die heißt so Freak or Table. Das heißt, es war oben so ein VIP-Lounge auf der Intergastra, wo, keine Ahnung, wer da jetzt alles reingekommen ist. Wir waren auf jeden Fall drin, aber man brauchte da irgendwie Zutritt dafür. Und dort waren von Freaks the Table also nur Erzeuger, die halt wirklich Wert auf Qualität und Produkte legen. Da waren Weingüter da, da waren Händler da und da sind wir halt dann auch verpflegt worden. Du konntest dort halt auch Essen bestellen und trinken, so viel du wolltest. Ne? Das war schon richtig geil. Und dann
ist Intergastra nur Fachpublikum oder auch Endverbraucher?
Ich weiß nicht, ob man da als Endverbraucher auch Tickets kaufen kann. Ich glaube, du kannst da auch so Tickets kaufen, aber interessant ist es ja schon nur für Gastronomen. So. Mhm. Und ja, ich bin dann am nächsten Morgen, wo die gekocht haben, meinte Nanu so zu mir, ey, hast du noch ein bisschen weiße Schokolade? Kannst du irgendwo einen Kessel zum Aufschlagen noch besorgen, so eine Aufschlagmaschine? Und dann bin ich da quasi durch die leeren Hallen morgens um 7:30 auf der Intergastra gelaufen und habe Menschen gesucht, die mir vielleicht noch so eine Maschine geben können oder Schokolade. Und ich habe dann Gott sei Dank mittags noch jemanden gefunden, den ich kannte, René. Der hat mir dann noch weiße Schokolade in die Hand gedrückt und dann haben die da, ich weiß gar nicht, ob sie die gebraucht haben, aber es war wild. Ja.
Ich finde das auf diesen Messen, wenn man selber, also jetzt nicht Aussteller ist, aber für Aussteller arbeitet, tatsächlich morgens immer mega geil. Das ist so, es wird noch so es wird noch, ich sage ganz bewusst, noch geputzt.
Ja, ja.
Also da ist ja über Nacht wird der ja, das also auf der Barmesse sieht es ja mal aus wie Sau. Ich meine, auf der Küchenmesse wird es nicht anders sein, ne? Oder in der Gastra oder wie sie auch alle heißen.
Ja.
Dann gehst du das morgens drüber, da gibt es immer so einen Kaffeestand, der hat schon offen. Da ist dann immer, da treffen sich alle Leute, ballern sich die Doppios rein, so, zumindest auf der PCB immer so. Es sind immer jedes Jahr dieselben Nasen, die man da am zweiten Tag morgens trifft, nämlich die, die abends nicht gesoffen haben, sondern die Arbeit dann irgendwie, zumindest ich kann das nicht mehr so früh aufstehen, dann 12 Stunden durchballern und am Abend vorher mir bis um 4 Uhr morgens die Kante geben. Wie das halt manchmal auf so Messen ist, halt, ne? So, nee, kann ich nicht mehr auf jeden Fall. Ich finde das immer mega. Läufst du, es ist so ein Treiben, aber so ein leicht verkatertes Treiben. Also, aber es ist trotzdem irgendwie, alle Leute haben voll Bock auf den zweiten Tag. Ich mag das, wenn man so morgens über die Messe, weil tagsüber sieht man ja eigentlich auch gar nichts, weil viel los ist.
Viel zu voll und jeder ist nur so ganz kurz angebunden, weil du musst weiter und du hast schon viel zu viel Smalltalk geführt. Von daher war das für mich voll easy. Ich hatte auch gar nicht vor, dahin zu gehen. Chris meinte nur so kurzfristig, ey, da ist Crispy Rob irgendwie abgesprungen und er ist da, durfte da kurzfristig einspringen.
Wer ist denn Crispy Rob?
Crispy Rob ist auch ein Food-Influencer mit 2 Millionen Abonnenten bei YouTube.
Crispy Rob?
Crispy Rob.
Kenne ich nicht.
Ja, ich habe ihn schon kennengelernt. Bei Sally war er schon.
Ich muss sagen, alleine Props für den Namen, Mann. Crispy Rob finde ich ja richtig gut.
Ja, das sind halt viele so YouTuber-Namen von so YouTubern, die, glaube ich, so in jungen Alter angefangen haben, YouTube zu machen und sich dann random irgendwie so einen Namen ausgesucht haben, so wie Papa Platte oder sowas. Und die sind halt gewachsen mit der Zeit und haben dann die Namen halt behalten. Und ich weiß nicht, warum Crispy Rob, aber er mag Chips auf jeden Fall. Er hat auch eigene Chips und so.
Rob's Chips.
Ja, genau. Hat er letztes Jahr, glaube ich, sogar einen Preis für gewonnen. Da war nämlich bei Sally im Silicon Valley war da so diese Foodie Awards oder sowas.
Ich kenne den nicht. Der hat 780.000.
Bei Instagram, aber bei YouTube mehr.
Ah,
YouTube. Naja, auf jeden Fall ist der, ich weiß nicht, was da war, aber Chris ist dann für den eingesprungen. Dann hat Chris gemeint, ey Dennis, hast du Bock mitzukommen? So als mein Kameramann, so für die Frage, warum ich dort eigentlich war. Ich habe den Chrissy gefilmt mit dem Handy und begleitet und war Kamerakind und musste so gesehen nicht arbeiten, aber es war trotzdem anstrengend. Wir waren aber abends, um auf die Partys zurückzukommen, wir waren abends noch auf der Keltenhof-Party. Keltenhof ist so ein Lieferant für so Microleafs und Kressen und junges.
Ich kenne das ja.
Ja, genau. Und da haben sich dann alle getroffen. Da waren dann sehr viele Sterneköchinnen und Köche und Gastronomen haben dort genetzwerkt und so. Wir waren da nicht lange, wir waren da nur so ein Stündchen, weil, wie du gesagt hast, ja, bis 4 durchsaufen und dann am nächsten Tag da morgens um 7, weil wir sind um 7 dann morgens abgeholt worden vom Hotel wieder zur Intergastra und da haben wir einfach low gemacht, weil, ja, hältst du ja sonst nicht durch. Aber wir waren dann so um 16:30 oder so waren wir fertig und waren dann oben in dieser Lounge noch gesessen und haben die ganze Zeit die kleinen Biers getrunken. Abends war dann noch die Sterne-Gala, also die Nacht der Sterne.
Guck mal, wir haben beide kleine Biers getrunken.
Ja, wir haben beide kleine Biers
getrunken. Dann doch wieder.
Richtig, ja. Genau. Kühle, kleine, kalte Biers. Und dann abends war die Nacht der Sterne. Da war ich allerdings nicht geladen, weil ich bin ja kein Sternekoch. Nein, war ein bisschen weird die Situation, weil die Begleitpersonen nicht mit durften, aber die anderen schon. Und dann,
ja, weil da auch hin.
Und dann habe ich aber gesagt, ey, sorry, aber ich habe jetzt da keinen Nerv für mich da auf gut Glück irgendwo anzustellen. Ich muss mal zum Friseur. Ich hatte nicht die passende Garderobe dazu. Ich gehe jetzt gleich auch zum Friseur direkt. Und dann,
du gehst zum Friseur?
Ich gehe jetzt gleich zum Friseur.
Man sieht es gar nicht, aber du hast auch eine Mütze auf.
Und dann habe ich abends dann gesagt, ey, ich fahre jetzt doch noch heim, weil Stuttgart einfach 40 Minuten mit dem ICE weg ist. Das war perfekt. Das war gar nicht mein Plan, aber ja, dann habe ich die Sachen gepackt, dann habe ich gesagt, okay, komm.
Es gibt selten so Strecken in Deutschland, bei denen sich tatsächlich Zug lohnt, auch wenn er Verspätung hat, wie Mannheim-Stuttgart.
Also mit dem Auto,
es geht gar nicht.
Ja.
Früher war die R6 oben ja noch offen. Jetzt mittlerweile ist auch nur noch Baustelle und A8 willst du nicht machen am Freitag, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Darunter Karlsruhe, dann Pforzheim, da im Stau, nee, kein Bock. Insofern, das ist eine sehr gute Strecke zu fahren.
Ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass sie mich da mitgenommen hatten, weil ich da auch viele Leute getroffen habe, die ich natürlich schon kannte und neue Leute kennengelernt habe. Ja. Und das war auf jeden Fall, waren das zwei wunderschöne Tage auf eine Art und Weise. Und das war, während du in Mexiko warst.
Ah ja.
Genau. Und seitdem ist halt ja, viel, viel real.
Ich sag dir, was geht ab, Alter? Ja. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich muss dann immer so zurückspulen bei dir. So ballerst raus.
Ja, du musst die Glocke aktivieren, dann siehst du es. Das ist doch, dann kriegst du immer diese Mitteilung. Ja, ich bin quasi High Performer. Ja. Ey, seit dem letzten Mal, wir haben die letzte Folge ist jetzt ein bisschen her und da haben wir drüber gesprochen, dass ich dieses Baba Ganoush mit Aubergine gemacht habe und noch ein Gericht. So, das war ja so die Zeit, wo ich angefangen habe mit diesem, was macht ein Sternekoch mit? So, mit dieser Catchphrase. Ja, und seitdem sind halt einfach, es explodiert so ein bisschen. Ist ziemlich viele FollowerInnen dazugekommen. Ne?
Darf ich mir eigentlich auch was wünschen?
Ja, natürlich. Was macht ein Sternekoch mit, sagst
du? Ey, warte mal, ich gebe immer 5 Minuten, ich sinniere mal drüber nach und dann, ich überlege mir was.
Okay.
Ich überlege mir was für später und dann wünsche ich mir von dir eine Ad-Hoc-Idee.
Aha.
Wir machen jetzt einen Test.
Okay, krass.
Du wirst getestet. Wann hast du letztes Mal einen Test geschrieben, mein Lieber? Heute ist es soweit.
Ja, es ist schon lange her, dass ich letztes Mal einen Test geschrieben habe.
Ja. Sehr gut. Ich finde das super.
Danke dir.
Geht ab. Ja. Ist doch geil.
Das geht ab.
Content ist King.
Content ist King. Und man merkt, also es ist schon geil. Also jeden zweiten Tag lade ich gerade ein Video hoch. Mhm. Die Zahlen steigen. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall mal reinfordern. Ja. Das ist eine Reise wert.
Sehe ich auch so. Schau da mal rein, was Dennis gerade macht. Ey, also besonders gut fand ich dieses Rettich-Ding. Das rette ich Jakobsmuschel.
Falsche Jakobsmuschel.
Ja, das fand ich richtig gut. Ich habe es noch nicht gemacht, habe es mir aber gespeichert. Meine Frau und ich, wir haben so ein Food-Liste auf Instagram, wo wir uns immer, wenn wir so ein Video sehen, irgendwie was cool ist, dann ein Rezept, speichern wir das da rein und dann, wenn uns mal langweilig ist am Samstagmorgen, scrollen wir da durch und sagen, was machen wir jetzt heute Abend?
Okay, das ist voll smart, weil ich habe damit eigentlich gar nicht so gerechnet. Jetzt, wo ich die Insights mal sehe, sehe ich, dass sehr viele Leute die Rezepte speichern und auch tatsächlich nachkochen und mir Fotos schicken davon und,
cool.
und dann auch mal so sagen, ey, bei dem Rezept fehlt aber die Butter. So eine Minute, nachdem ich es gepostet habe, ist die Rezeptpolizei schon da. Ja. Liebe Grüße, Janina. Und das war sehr geil. Also das ist jetzt nicht ironisch, ist ja gut, wenn mich Leute darauf hinweisen, wenn ich es vergessen habe, wenn eine Beurre Blanc keine Butter im Rezept hat, ist das ehrlich gravierender Fehler. Nein, das hat einfach damit zu tun, dass ich so viel gerade drehe und schneide und schreibe und das alles so, ich bin eigentlich hinterher, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt, dass das einfach dann passieren kann. Aber direkt nach einer Minute, wenn da jemand schreibt, dann kannst du ja bearbeiten und dann ist es gut. Ja, weil ich sagen wollte, die Leute speichern sich das ab und das ist mir vorher nicht so bewusst gewesen. Dass ist Leute halt auch, das auch wirklich so nachkommen. Ich meine,
ist ja gut für die Engagement Rate.
Ja, auf jeden Fall.
Also speichern und das ist das Beste, was du machen kannst.
Auf jeden Fall.
Also das Beste, was dir passieren kann, dass Leute sich das speichern.
Total. Oder wenn es Leute nachmachen, die zum Beispiel Sturmwaffel heißen und mir dann ein Foto schicken.
Was hat er gemacht?
Der hat die Schwarzwürzel gemacht.
Ach, der hat das gemacht?
Der hat es nachgemacht. Dann hat mir dann aus dem Supermarkt, hat mich dann angerufen, als er im Asienmarkt stand und sagt, hey Dennis, muss die Kombo Alge da jetzt eigentlich rein? Ist das essentiell wichtig, weil ich laufe hier schon eine Stunde rum und ich hasse hier alles und gibt's, was kann ich machen? Ich
verstehe nichts, ist alles nicht deutsch.
Ja, also er hat halt für diesen Fond ist eine Kombo Alge und es war halt, man muss dazu sagen, im Januar waren die ganzen Gerichte vegan. Und er hat die Schwarzwurzel nachgekocht, hat mir ein Foto geschickt, sah sehr gut aus. Er hat gemeint, das ist ein Video, ist noch nicht online, keine Ahnung, ob ich darüber überhaupt reden kann oder nicht. Hab's jetzt einfach gemacht, liebe Grüße. Ja,
sonst schneiden wir das später noch raus.
Ja, nicht.
Kein Problem.
Ja. Sehr gut. Ist toll. Heute wollte ich eigentlich auch noch drehen, aber ey, bei uns wird gerade oben die Bude abgerissen, oben drüber.
Ist laut.
Ey, du verstehst dein Wort nicht mehr, dein eigenes.
Ach, Mist,
deswegen ist es auch ganz gut, dass wir heute hier aufnehmen, weil bei uns hätte es gar nicht funktioniert. Das habe ich gar nicht gewusst bis vorgestern. Also gestern haben die angefangen, die Fliesen rauszuschlagen und das Bad, weil die Wohnung wird leer und wir ziehen dann da hoch. Das heißt, es ist ja eigentlich gut.
Ist eigentlich was Gutes. Also du weißt, wofür der Schmerz ist.
Ja,
ich denke die ganze Zeit hier drüber nach. Wir sitzen ja hier im Hagestolz, es ist früh morgens und normalerweise trinkt man ja auch hier vielleicht mal noch so ein Schölchen, einen Spritzer oder so. Hm. Jetzt, was soll man jetzt trinken?
Das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
Okay. Also du kannst dir die Augen auflassen.
Ja, das steht schon die ganze Zeit vor mir. Heute ist nichts mit Blindverkostung. Aber ich habe nicht gesehen, was drauf steht. Und ich sehe nur eine Glasflasche mit schwarzwälderischen...
Das sind unsere Premix-Flaschen, die wir in jedem Laden gleich haben. Fun Fact, also das ist eine Obstbrandflasche. Wir haben da ganz, ganz viele Blankos. Wir kaufen die immer, weil wir die für so Infusionen und also für unsere Premixer, für unsere Pre-Batched Drinks benutzen. Das Gute an dieser Flasche ist, dass sie A, sehr leicht ist, weil im ergonomischen in der Arbeitsdefinition, wenn du halt jedes Mal, wenn du eine Flasche in die Hand nimmst, dir 200 Gramm sparen kannst, weil die Flasche leer einfach weniger wiegt, hast du weniger Arbeit. Verstehst du, was ich meine?
Check.
Verstehst du. Und sie ist so GN-genormt. Also das heißt, du weißt, was GN ist.
Ja.
Also Gastronorm, unsere Theken, unsere Thekenbauer, die bauen halt alles in so GN-Größen, damit man da so Behälter reinhängen kann. Und das ist genau die Größe von einem Viertel GN in der Länge. Das heißt, sie passt perfekt sie passt einfach perfekt überall rein. Es ist quasi, wir haben den Platz aus diesen Vertiefungen optimal ausgenutzt. Das ist, weißt du, so Sachen, das ist mein Job.
Deswegen bist du auch Gastroberater.
Mache ich manchmal
so Sachen. Sehr gut.
Ich habe dir was mitgebracht.
Danke.
Prost, es ist kein Alkohol, liebe Leute. Es ist ohne Alkohol. Es ist süß. Ja. Vorsicht.
Ja, süß ist super.
Schmeckt das gut. Ne?
Ja.
Boah, ist das geil.
Das ist richtig geil. Erzähl mal.
Vorne drauf steht Mamey. Deutsch übersetzt die große Sapote. Und das ist die eine Frucht, die mich am allermeisten in Mexiko getriggert hat. Wir waren auf einem Markt und haben dort von einer sehr, sehr alten Frau ganz viel zum Probieren bekommen.
Oh, ist das gut.
Ja, ist krass, ne? Und das ist, also sie sieht ein bisschen aus wie eine Honigmelone. Die Mamey-Frucht erinnert aber, wenn man sie aufmacht und sich das Fruchtfleisch anschaut, ganz krass an Avocado. Aber sie ist rot. Die Mamey-Frucht ist innen richtig, richtig rot. So rot wie, let's say,
wir sind noch da, keine Sorge.
Es ist sehr schwer zu definieren, das Rot. Es ist ein sehr leuchtendes Rot, aber es ist auch so ein bisschen bräunlich. Vielleicht so Ochsenblutrot. Ochsenblutrot, das ist doch gut. Blutwurstrot, jetzt habe ich es.
Blutwurstrot, das Blutwurstrot ist eine gute Farbdefinition. Entschuldigung, ich suche ein T-Shirt in Blutwurstrot.
Ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich hab's gelöst, das Rätsel für mich. Und das haben wir probiert und es hat mich umgehauen.
Wow.
Sowas habe ich noch nie gegessen. Textur, Fett.
Ja, es erinnert mich auch extrem. Ich finde, es kommt auch so eine, ich weiß nicht, ob du checkst, was ich meine, aber da kommt direkt so eine Kühle auch hinten und das ist ja auch so ein bisschen dickflüssig.
Ja.
Und dann kommt das Süße und das breitet sich aber komplett im Mund aus und du denkst, du kennst den Geschmack.
Ja.
Aber es ist eher wie so eine Mischung aus Dingen, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast.
Ja.
Aber nicht so eine Mischung wie Multivitaminsaft oder so, wo man denkt, hier so gemischt, sondern es schmeckt schon eigenständig.
Ja, also das Tolle ist, fand ich an den Früchten in Mexiko, dass die alle einen gewissen Säurepart hatten. Also eine Mango ist leicht sauer.
Ja.
Ja. Es gibt fünf verschiedene Passionsfrüchte. Eine ist mehr süß, die andere ist mehr sauer und so weiter und so fort. Eine ist grün sauer, eine ist rot sauer und so whatever. Du weißt ja, ich rede ja oft in Farben. Und Mamey war wirklich ein absolutes Highlight. Und dann haben wir natürlich Mamey geschmuggelt.
Mhm. Na klar. Erzähl mal, für die gerne Achtung Zoll gucken oder Neuseeland, die Zollfahrer. Wie kommt man durch?
Wir haben einfach ins Handgepäck reingeschmissen.
Ja, okay, also ist nicht so.
Wir waren jetzt, also wir sind ja, also mein Gott, wir haben halt ein paar Mangos und wo man mehr geschmuggelt.
Ja, aber das ist ja genau das Ding, was der Artenschutz, ne, da beim Zoll, da sind die doch rigoros, da sind die Tonnen, du kannst hier irgendwelche Tiere und Samen und so. Nee, also Spaß beiseite. Ja, also die machen die machen da wirklich Stress, aber ich denke.
Wir haben es für einen guten Zweck.
Kannst du es deklarieren vorher und dann mitnehmen?
Nein.
Also ist es dann erlaubt?
Nein.
Also musst du illegal.
Also guck mal, ich habe sogar.
Du pushst die Mangos, Alter.
Ich habe nur eine Flasche Tequila mitgenommen. Da habe ich mich wirklich dran gehalten. Ja. Für einen Freund noch eine Stange Kippe geschmuggelt, weil der wollte halt 3 kaufen, haben wir es verteilt. Wir haben da eben diese eine sehr, sehr große Mamey mitgenommen. Und der David hat dann das zu einem Sirup verarbeitet.
Zu dem das, hier, den wir jetzt gerade Sirup, getrunken haben.
Ja, ja. Krass. Also wir haben nur 1,4 Liter. Also wir haben nicht so viel davon.
Sehr kostbar.
Und machen jetzt seit gestern hier im Hagescholz gibt es die Mamey Margarita. Mhm. Mit Sierra Antigo Anejo Tequila, frischer Limette, Mamey Sirup und Bitters, also Peixo Bitters und ein bisschen Salz. Kurz geschüttelt als super rare Special. Leute, kommen vorbei. Das Ding ist wirklich Dynamite. Eine Dynamite Margarita. Übrigens, Dynamite Margarita muss ich mir merken. Ist ein guter Drinkname für die nächste Margarita auf irgendeiner Karte. Und das ist halt super speziell und du kriegst nicht in Deutschland. Kannst vergessen. Ja. Also du kannst das irgendwie über Etsy, Kilopreis, ich weiß, was war das pro Kilo? 45 Euro oder so. Also man kriegt das schon irgendwie her, aber das ist natürlich nicht die Geschichte. Die Geschichte ist die, dass wir das jetzt mitgenommen haben, jetzt diese krasse Verfügbarkeit haben von 70 Drinks. Ja, die haben wir jetzt. Und dann ist das wahrscheinlich nächste Woche, Dienstag ist das weg. Also ihr müsstet euch schon beeilen.
Also müssen wir die Folge heute noch hochladen, ne?
Also ja, müsst ihr hochladen.
Muss ich mal hochladen, damit ihr jetzt noch am Wochenende vorbeischauen könnt.
Also das ist auf jeden Fall, das ist Mamey und das fand ich outstanding im Geschmack und Textur. Sowas habe ich schon selten.
Geil. Selten Mamey. Mamey, ja. Hey Ma, what's up?
Ich habe auch noch eine absolute Spezialität, die ich noch erzählen wollte.
Ja, gerne, mach doch mal bitte.
Wir haben natürlich dort viel Fleisch gegessen. Also ist einfach so. Leute essen dort viel Fleisch, viel geschmort. Es gibt auch diesen El Pastor Taco. Also El Pastor ist Drehspieß, also eigentlich ein Döner.
Ja.
Dort wird es aber mit Schwein gemacht, also der ist mit Schwein und der wird so mariniert in so einer Marinade und dann wird da so abgeschnitten und dann kommt es auf den Taco. Bester Taco ever dort gewesen in Guadalajara, in Taco con
Corazon. Taco con Corazon. Ist ein guter Name für einen Taco-Laden.
Taco
mit Herz.
Taco El Presidente oder irgendwie sowas ist der, glaube ich. Und dort habe ich zum allerersten Mal Taco mit Ananas gegessen. Das war einfach Next Level. Das ist einfach nur Abschnitt, bisschen Salsa drauf, sowieso Salsa ist dort, ne? Von super scharf bis gar nicht scharf. Halt alles grün, gelb, rot, whatever.
Die benutzen auch diese Tomatillos und so.
Genau, ne? Tomatillos und das ist schon echt richtig, richtig gut. Deswegen hatten wir sehr, sehr viel Fleisch und dann haben wir am letzten Tag zum Mittagessen hat uns Leo mitgenommen in so eine Seitenstraße. Da war es ein bisschen tricky. Da waren wir auch, also ich meine, du bist ja auch relativ groß, ja. Wir waren halt mit die Größten. In der U-Bahn Kopfgröße. Also, ja. Mexikaner ist einfach ein bisschen kleiner. Und da fällt es natürlich ein bisschen auf, ne? Klar, Kamera dabei und so. Komm, Guys, now let's walk fast. Okay, jetzt walk fast. Sind wir dann so eine Seitenstraße rein, beziehungsweise war keine Straße, war so eine Hofeinfahrt. Und da standen halt so ein paar Tischchen rum. Da war eine Frau am Grill. Und man hat uns auch vorher schon gefragt, ob wir das essen wollen, weil es gibt eine krasse Spezialität. Die gibt es auch nicht überall. Und macht auch nicht jeder gut. Und zwar ist es Huitlacoche. Und Huitlacoche ist mit Pilz befallener Mais.
Mhm.
Es gibt eine Sorte Mais, die ist anfällig für eine Sorte Pilz. Und der quillt dann aus diesem Maiskolben so raus. Sieht ein bisschen unappetitlich aus.
Ja.
Aber das ist eine absolute Spezialität. Und das wird dann quasi geschabt. Also zuerst wird alles gekocht, dann wird es abgeschabt, klein gehäckselt und dann wird es auf der Grillplatte richtig mit Gas angebraten. Und dann hast du einen Taco, also einfach nur diesen ein bisschen größer gewesen und da waren dann der Mais war weißer Mais.
Ja.
Und dann dieser braune, etwas glibberige Pilz da drin. Das war, man musste würzen, also mit Salsa, so hat sie auch gemeint, so auf jeden Fall Salsa drauf. In dem Fall gelbe Salsa. Das war geil. War richtig gut und eine absolute Spezialität. Darf soll man auch nicht überall essen. Er hat auch gemeint, also ich hatte gar keine Probleme mit dem Magen, null.
Ja.
Und ich habe wirklich alles probiert, ne, von Zunge über Lippe und so. Die verwerten ja alles, ne? Also Zungentacos und so, Lippentacos. Gar keine Probleme gehabt, zum Glück, also keiner von uns. Und er hat gemeint, das ist schon, also manche Leute vertragen das nicht. Aber ich habe gesagt, ey, komm, wir probieren das jetzt. Was kann passieren auf dem Flug?
Ja, ja, was kann passieren auf dem Flug? Das ist ja der Albtraum.
Alter. No risk, no fun.
Krank.
Also haben wir noch dieser Pilzbefall, Lud, Lakotche, Mais, Tacos. Und daneben gab es noch Zucchini-Blüten-Tacos. Das war auch sehr, sehr, sehr gut.
Ja.
Das war auf jeden Fall noch ein absolutes Highlight. Und auch noch ein absolutes Highlight, und das habe ich dir noch gar nicht erzählt, weil ich wollte das jetzt für diese Folge aufbewahren. Ich habe in Vorbereitung zu der Reise habe ich mir einen Haufen Beiträge über Mexico City von Anthony Bourdain durchgelesen.
Mhm.
Weil der ja auch oft da war anscheinend und das halt mega hart gefeiert hat. Und es gibt ein Restaurant, ein Frühstücksrestaurant, von dem er gesagt hat, das ist das beste Frühstück der Welt. Und da sind wir hin.
Da war dir.
Santa Margarita hat nur bis 12 Uhr offen. Von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr ist in so einer Garage. Die Chefin ist so eine 85-jährige, gut gemachte, aber ziemlich grumpy Frau, die da an der Kasse sitzt. In der Ecke saßen zwei Typen. Der eine hat Gitarre gespielt, der andere hat gesungen. Und dort gab's frittierte Schweinebauch in so einer Tomatillo-Salsa, dazu eine Cola und Bohnen und Rührei.
Geiles Frühstück. Oh. Ist ja voll meins, gell?
Ey, das war so gut. Und also es gibt einen Videobeitrag von ihm über dieses Ding. Und das ist echt genauso wie in dem Video. Und du sitzt halt du weißt ganz genau, du sitzt da, da saß Anthony auch mal und hat danach gesagt, das ist eins der besten Frühstück der Welt.
Mm, ey, du hast ja
das war wirklich culinary
Experience. Alter Vater, hast du davon Fotos oder Bildmaterial? Ja, kannst du mir das mal schicken? Ja, dann kann ich das nämlich bei uns auch irgendwie mal auf die Seite posten. Genau. Dann habt ihr auch ein Bild dazu.
Also Chicharron ist dieser Schweinebauch und dann diese Salsa dazu. Aber halt vor allem wieder die Kombi, der Kaffee, der so leicht gesüßt ist mit Zimt.
Mhm.
Und dann halt diese Bohnen, das sieht aus wie so eine Wurst. Es sieht nicht so appetitlich aus. Also es sieht ein bisschen aus wie, du weißt, was ich meine.
Ja.
Man sieht halt, also es ist halt mehr schwarz als Ei, aber Textur auch mega und so. Und das waren so diese zwei, drei Unicorn-Dinger, wo man sagt, okay, ey, dieses Mais-Ding und dieser Laden, du kannst das noch so gut nachkochen, das wird nie so schmecken,
natürlich nicht.
Und das ist auch gut so, wer weiß, ob es den Laden in 5 Jahren noch gibt, deswegen sind wir dahin uns angestellt und haben gewartet, bis wir dann so uns zu viert auf so ein Zweierbänkchen quetschen durften.
Ey, aber das ist doch das Geilste, oder? Ihr seid doch dahin, weil ihr Bock drauf hattet, ihr seid belohnt worden dafür.
Anthony hat auch zugeguckt.
Rest in Peace, genau, von oben hat er schön Tequila. Ja, geile Sache.
Lecker ist das, ne?
Das ist richtig, richtig gut. Also ihr müsstet mal schauen, dass ihr noch so ein Mamey Margarita hier abholt im Studio Hage, beziehungsweise im Hage-Studio.
Ja, vorne, Mannheim. Front Row halt, Front Office.
Ganz genau.
Cool.
Ich habe noch eine Sache zum Schluss. Kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar werde ich jetzt, es ist noch nicht offiziell, ich mache es jetzt aber einfach mal offiziell. Dann am 10. März werde ich kochen in Heidelberg.
Ah ja, stimmt.
Und zwar wird es ein Pop-up sein, gemeinsam mit unserem guten Freund Robert Redl aus dem Restaurant oben. Dann wird dabei sein Boris Rommel, 2-Sterne-Koch. Dann wird dabei sein Nick Honeyman aus Neuseeland, mit dem ich auch schon mal ein Forehands-Dinner hatte, der auch in Frankreich ein Restaurant hat. Und dann sind noch 2 andere Köche dabei, die noch nicht hundertprozentig feststehen. Deswegen will ich den Namen jetzt noch nicht droppen. Nicht aus Disrespekt, sondern einfach nur, weil ich es noch nicht hundertprozentig weiß. Aber wir 4 sind auf jeden Fall soweit schon mal safe. Das Ganze findet in Heidelberg statt. Das gibt auch aktuell schon das Stories Pop-Up Kitchen, wo der Boris Rommel dort die Leitung hat. Und wir werden dort einen Tag mal so ein gemeinsames Takeover machen. Und dann wird es von jedem Koch dort einen Gang geben. Und das wollte ich einfach nur schon mal gesagt haben, falls ihr da mehr Infos zu haben wollt. Das wird jetzt demnächst passieren, aber schaut doch einfach mal bei @dieserDennismeyer bei Instagram vorbei, falls ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Dort werden dann die Infos gedroppt.
Ja, cool.
Das wollte ich noch kurz sagen. Ich hab's
auch mal eingetragen, du.
Das wird auf jeden Fall sehr geil. Da freue ich mich. Und am Tag davor bin ich bei Robert sogar essen.
Ah ja, schön.
Ja.
Schön, also macht ihr richtig Buddy-Tag.
Ja, also ich bin mit einer sehr guten Freundin, die Geburtstag hat dort und mit meiner Frau und Freunden dort und der Termin stand ja schon lange fest, weil, wie wir alle wissen, im Oben muss man ein halbes Jahr vorher oder so mindestens reservieren. Und von daher, wir hätten dieses Pop-up eigentlich am 25. Februar jetzt schon machen wollen. Da hat es aber zeitlich nicht gepasst und jetzt haben wir auf den 10. März geschoben. Ich hoffe, das Datum bleibt und ich erzähle jetzt keinen Mist. Deswegen guckt einfach mal, bleibt up to date, kommt auf der Instagram-Seite @LisaDennisMeier vorbei und @countluck und @PaulSieferle. Und überhaupt, schön, dass ihr da wart. Wir gehen jetzt nochmal kurz in die Lounge.
Na, warte mal, ich habe auch noch kurz
Werbung. Sorry, jetzt habe ich dich hier total überrannt.
Nee, alles gut, ist nicht schlimm. Auch noch kurz Werbung in Eigensache. Am 19. Februar, nächste Woche Montag, bin ich bei meinem guten Freund Lukas Mutesik in München in seiner wundervollen Bar Sephir im Glockenbachviertel und bin dort mit einem meiner Headbartender, mit Demi. Liebe Grüße und wir machen dort ein paar Drinks. Wir haben Sieferles Diner in Klein dabei, in Zusammenarbeit mit Brown-Forman, also in einem Vertrieb mit Botucal Rum und Herradura Tequila und Ford's Gin und wir machen dort leckere Drinks. Geht ab 20 Uhr los an alle Münchner Einzugsgebiet. Kommt auch vorbei, Montag 19. ab 20 Uhr in der guten Sephir Bar München. Kann man mich live anfassen.
Minga! Sehr gut, live anfassen, Paul. Ja, das nehmen die Leute, das nehmen die Leute für wahre Münze. Ja, ne?
Das Hand.
Einmal Hand geben.
Hand geben. Okay.
Oder nimmst du nur Handkuss?
Ey, ich nehme auch Umarmung. Alles gut. Können wir machen.
Free Hugs.
Kein Problem.
Free Hugs und für die Drinks müsst ihr bezahlen.
Ja, ja, aber ey, 59, wir machen echt Spezialpreis. Ja,
super.
59,
Leute. Und die Münchner Schickeria, oder? Wir wissen doch, da sitzt doch das Geld.
Laden wird voll. Wird gut.
Ey, erster Song von mir ist ein Classic von E17 und heißt Alright.
Alright.
Ich weiß nicht, ob du auch früher dazu getanzt hast. Also
man weiß nicht, musst du mal anhören, weiß nicht, keine Ahnung. Aber Alright finde ich gut.
Alright.
Der erste Song von mir ist von den Meters. A Message from the Meters. Relativ einfach.
Top. Nächster Song von mir ist von Natalie Imbruglia, Torn.
Cool.
Ja.
Archie Bell and the Drells, Strategy ist mein zweiter Song.
Mein dritter Song kommt von Sean Paul und Beyoncé, Baby Boy. Und die Songs habe ich auch nur drin, weil wir das morgens um 7 im Taxi gehört haben, als wir zur Intergastra gefahren sind, auf geisteskranker Lautstärke mit einem Taxifahrer, der leicht geladen war, weil die anderen Leute um die Uhrzeit nicht so toll gefahren sind. Naja, war ein gutes Erlebnis, gute Songs, kennt ihr alle, hört sich an.
Auch gut, dann habe ich jetzt auch noch einen Situation Move. Wir haben gestern Kniffel gespielt, meine Frau und ich. Ich hatte Kniffel und da lief der Song.
Das ist,
ja. Und zwar von der Band Salt. Also nicht wie Salz, sondern wie Assault, also einfach nur Salt. Der Song heißt Higher und das wäre mein dritter Song für die Kunststück
Liederliste. Bei Spotify. Ist nicht exklusiv, aber es ist bei Spotify.
Warum sind wir eigentlich bei Spotify? Die Liederliste. Haben die meisten Leute, ne?
Ja, haben die meisten Leute tatsächlich. Wobei, ey, liebste Freundinnen und Freunde, ich habe die Zahlen gesehen auf den Endgeräten. Ihr hört, die meisten Leute hören über Apple den Podcast. Ja.
Mhm.
Sehr viele Leute über Apple.
Ja, weil das hat halt, also wenn man ein Apple-User ist, hat man das halt auf jeden Fall safe. So, brauchst du keinen Account, kannst ja auch umsonst hören, Podcasts.
Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Aber dann,
über die App. Ich höre auch Podcasts über die App.
Ich höre auch Podcasts über die App, aber ja, ich höre auch Podcasts über Spotify.
Ja?
Und ich würde auch Podcasts über alle anderen Anbieter hören.
Also unseren Podcast würdest du über
nur allen. Unseren Podcast. Nee, Quatsch. Hey, Paul, war schön mit dir.
Dennis.
Hat mich gefreut.
Mit Dito.
Dann entlasse ich dich jetzt ins Wochenende.
Ich entlasse dich auch ins Wochenende.
Und ich gehe
Vollgas rein.
Tschüss.
Guten Schnitt.
Danke.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Wie ich denn gibt?
Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottschaums, Hüppchen, Apfelperlen.
Prost, Brot, Sahne, wäre ein Glas Champagner dabei.
Tschüsschen.
Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.